Normalerweise ist jetzt ja Blueszeit nach dem High der letzten Wochen. Aber wir haben ja immer Alternativen. Also der Philipp Flieger und ich im Bestzeit Podcast. Ja, ich weiß nicht, Philipp, wie das sonst so bei dir ist. Nach Großveranstaltungen, wie kämpfst du gegen den Blues? Ich sag gleich, was ich dagegen aktuell tue.
Das ist ein guter Einstieg, Ralf, weil ich seit Montag, Dienstag ein bisschen durchhänge tatsächlich. Irgendwie letzte Woche war dann doch relativ vollgepackt, relativ intensiv. So viel los gewesen mit einem Drehtag zu Hause, 2 Tage Österreich bei Intersport. Dann meine Premiere bei Eurosport am Sonntag, wo ich ja Samstag schon nach München gefahren bin, um dann eben auch sehr früh am nächsten Morgen im Studio zu sitzen. Es ist alles cool, also ich habe auf alles Bock, das nicht falsch verstehen bitte, ist alles cool, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen anstrengend und ich merke, meine Akkus sind ein bisschen leer. Ich denke mir nur, du hast eine krasse Woche, beziehungsweise eigentlich 1,5 Wochen hinter dir in Budapest und ich könnte mir jetzt vorstellen, du bräuchtest auch so einen Kurzurlaub, aber so wie du da sitzt und vor Energie strotzt, steht bei dir wahrscheinlich schon das nächste, Arbeitspensum irgendwie schon vor der Tür. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass ich jetzt heute Nacht zumindest für ein paar Tage nochmal die Sonne suchen gehe und mich Richtung Gardasee orientiere.
Also erstmal muss ich schon sagen, dass man nach so einer Veranstaltung schon in so ein Loch fällt. Ne? Also sowohl emotional, aber auch von der Befassung her. Weil die 2 Wochen davor waren natürlich schon sehr intensiv. Ja, das ist sicher nicht ganz unähnlich zu dem, was du halt so auf dem Zettel hast. Es ist insofern anders, du bist ja dann da vor Ort und hast halt eine wirklich 24/7 Befassung damit, ja, auch im Kopf. Ich schlafe dann leider auch immer sehr schlecht, weil ich zu viele Sachen im Kopf dann eben rotieren lasse. Und sobald ich halt irgendwie mal kurz wach werde, dann bin ich auch wach. Das ist dann natürlich weit entfernt von gut. Aber ich habe das ja schon mehrfach hier gesagt, ich mache dann keinen Sport in der Zeit, damit ich nicht noch zusätzlich meinen Körper stresse. Weil der natürlich schon durch die intensive Belastung, durch das sehr lange Kommentieren, durch die Hitze natürlich, ja, und durch die andere, ein oder andere Stresssituation, die man dann auch zusätzlich noch mit Kolleginnen und Kollegen hat, das bleibt halt nicht aus bei so einem großen Team. Angespannt ist, sagen wir mal. Nehmen wir es mal angespannt. Ne? Und ich habe ja mit Tim Tonner zusammen TikTok-Videos gemacht. Wir haben versucht, das nach jeder Session hinzukriegen. Haben wir nicht ganz geschafft, aber fast. Und die Leute haben immer gesagt, ihr wart doch total betrunken da. Nee, wir waren nicht betrunken. Wir waren tatsächlich nur so geflasht halt von den jeweiligen Abend- oder Tages- oder Gesamtsessions, dass wir wirklich betrunken wirkten. Ja, aber ich habe dann immer gesagt, nee, wir sind ja schon als Kinder in den Zaubertrank gefallen, ja, dass wir uns diesen Reiz, dieser Energie und dem Faszinosum von solchen Ereignissen nicht entziehen können. Aber man wirkt da wirklich wie so besoffene Clowns. Aber nein, wir hatten da nicht getrunken. Also das ist, aber das macht das dann mit einem.
Du, also wenn du da jeden Tag bist und diese Atmosphäre, wie gesagt, man hatte am Fernseher, und das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit Live-Stadion-Atmosphäre, trotzdem ja auch schon immer das Gefühl, dass das einfach eine richtig geile Stimmung war und ja auch so viele spannende Entscheidungen da immer stattgefunden haben, dass man da auf jeden Fall irgendwie euphorisiert rausläuft. Also ich weiß nicht, ob man kann da immer Events miteinander schlecht vergleichen, aber München hat ja auch so ein bisschen für mich so dieses Feeling gehabt, weil ich das erste Mal seit langer Zeit mal wieder Leichtathletik live gesehen habe. Du bist das natürlich jetzt gewohnt, zumindest im Jahresrhythmus, sage ich jetzt mal, manchmal besser, manchmal schlechter. Ich glaube, Eugene, sind wir uns alle einig, dass, glaube ich, die Bilder, die man zu Hause gesehen hat, waren, glaube ich, so, wie man es vor Ort wahrscheinlich wahrgenommen hat. Aber ich glaube, das in Budapest war schon ein richtiges Brett. Und auch unabhängig, muss ich jetzt sagen, von der Stadion Leichtathletik, wo es natürlich auch am Wochenende noch tolle Entscheidungen gab. Ich denke, da werden wir auch nochmal auf ein paar zu sprechen kommen. Da gab es auch ein paar Revanchen auch von Leuten, die wir ja letzte Woche sehr groß thematisiert hatten, die da zurückgekommen sind. Übrigens natürlich auch, aber das können wir später machen, auch die 4x400 der Frauen fand ich auch natürlich, also bilderbuchmäßig, wie wenn man es in L.A. nochmal schreiben würde so. Auch der Marathon fand ich, den Marathon, wie soll ich sagen, die Liebe zum Detail, die Streckenwahl, die Bilder, die dadurch dann auch produziert werden konnten, klar, okay, es muss gutes Wetter sein, und mit gutem Wetter meine ich jetzt für die Zuschauer, nicht für die Teilnehmer. Für die Teilnehmer waren es nicht die geilsten Bedingungen, auch da können wir nochmal drauf kommen, aber für die Zuschauer sah das natürlich spektakulär aus. Wir haben Fluss, wir haben die Kettenbrücke, du hast irgendwie viele Zuschauer auf der Runde immer irgendwie gehabt, zumindest war das der Eindruck am Fernsehen. Eine schöne Stadt, und dann natürlich hier der Heldenplatz als ja auch dann sehr würdiger, dem Namen entsprechenden Zieleinlauf, einfach perfekte Bilder, das war sensationell. Also da muss man auch mal an die Veranstalter hier ein großes Lob aussprechen, die sich da, glaube ich, doch sehr bemüht haben, was Tolles zu machen. Ich weiß nicht, was die Ambitionen sind, ob Budapest fort irgendwie die nächsten paar Spiele sind natürlich vergeben, aber who knows, ob da die mal auch ihren Hut in den Ring werfen wollen in Richtung was ganz Großem. Ich fand's Hammer. Ich muss sagen, ich fand's wirklich Hammer, wie das aufgesetzt und organisiert wurde. Minus vielleicht, das habe ich natürlich bei euch live gesehen in der Sportschau, minus vielleicht manche Volunteers, die man mit elektrischen Fahrzeugen betraut.
Ja, okay. Also da waren natürlich so viele Ebenen. Also erstmal, was für mich immer so ein Zeichen ist, wenn so eine Session endet, ja, und die Leute gehen raus und man geht nicht einfach nur weg. Und das habe ich auch ganz krass im letzten Jahr in München so erlebt, sondern die Leute gehen so aus ihren Tribünenbereichen raus und gehen gar nicht direkt los, sondern eigentlich bleiben alle nochmal so halb stehen, und es bilden sich so Grüppchen und man redet und man fängt da ein Fetzen auf, dass einer über nochmal ein Ereignis redet oder über einen krassen Athletin oder eine krasse Entscheidung. Ja, also du merkst, die Leute verarbeiten noch. Ja, die lassen erst nochmal auf sich wirken. Ganz stark flasht einen das. Und da denke ich immer, okay, Sport hat schon eine wahnsinnige Kraft. Ja, so ein Erlebnis in einem gut gefüllten Stadion hat halt nochmal eine extra Ebene. Ja, das ist ja so ein bisschen auch so Massenphänomene und Begeisterung und so. Das hat schon ein bisschen was auch von so Konzerten. Aber unsere Sportart ist schon auch geil, ne? Das muss man leider auch mal sagen, ja, weil erstmal die Grundästhetik der Bewegungen sicher auch Menschen, die dazu beitragen, in der Austrainiertheit bis Ausgezehrtheit, ja, vielleicht kommen wir da nochmal zu, weil ich war da bei dem einen oder anderen schon echt erschrocken.
Wir lassen beides gelten.
Ja, wie dünn die runtergemagert waren. Ja, hatten wir ja hier schon ein paar Mal, dass man nicht dieses Bild als das Alltagsbild einer Athletin und eines Athleten mitnehmen kann. Absolut. Und das hatte schon so eine Wirkung, ja, so eine krasse Nachwirkung. Ja. Und wir waren ja auch in unseren Erfolgen, was jetzt die Quoten und die Resonanzen sowohl im analogen Fernsehen, aber auch digital anging, völlig entkoppelt von deutschen Erfolgen. Das im letzten Jahr in München hatten wir ja eben auch in weiten Teilen auf die deutschen Erfolge zurückgeführt. Das war jetzt völlig entkoppelt. Wir hatten höhere Quoten als in München. Und wir hatten ja teilweise Abendsession ohne eine einzige deutsche Beteiligung. Ja, also das war schon erstaunlich. Wir hatten halt durchgängig über 4 Millionen Zuschauer und zwischen 19% und 20%. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Da kommen schon einige Fußballspiele nicht mehr ran. Ja,
ja, also korrigiere mich, du hast die Zahlen wahrscheinlich genauer im Kopf, aber das ist auch mein Eindruck gewesen. Und ein, zwei Schlagzeilen diesbezüglich nimmt man natürlich mit. Also dass die Einschaltquoten, das habe ich auch mitbekommen, die müssen wohl extrem gut gewesen sein. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, extrem gut im Vergleich zu was? Natürlich, Eugene hinkt da sicherlich als direkter Vergleich
sehr hinterher. Nee, das ist ja kein direkter Vergleich, weil das ja eine ganz andere Zeit, genau. Ne? Genau, unsere Referenz ist ja immer ein ähnliches, genau, ist München.
Ja, genau. Und München, wie du schon sagst, war natürlich aus deutscher Sicht extrem erfolgreich, wo natürlich der Connector naheliegt, okay, starke deutsche Erfolge führen zu höherem Zuschauerinteresse. Das ist natürlich eine naheliegende Annahme, aber ich hatte auch den Eindruck, ich kann es jetzt nicht genau festmachen, an was, der Art und Weise, wie es präsentiert wurde. Ich meine, ihr habt doch euch viel Mühe gegeben, es wurde viel gezeigt auch, also es war ein großes Angebot da, sozusagen das gucken zu können. Du hast gesagt, natürlich im TV, aber auch darüber hinaus natürlich online, und ich weiß, es hat einfach Spaß gemacht, diese WM zu verfolgen. Jetzt, klar, natürlich als Deutscher, auch ehemaliger Athlet, der da irgendwo mal ein paar Leute noch kennt, die da in der Nationalmannschaft tätig sind, sozusagen, blutet einem natürlich das Herz, dass es jetzt nicht, wie soll ich das jetzt sagen, eine nicht so erfolgreiche WM ist der falsche Ausdruck. Es war die schlechteste WM, glaube ich, ever der Geschichte. Dass es so gelaufen ist, ist natürlich tragisch. Man muss vielleicht ein bisschen differenzieren. Ich fand, das habt ihr auch sehr gut gemacht. Manche Kollegen haben es eher schlechter gemacht. Das soll jetzt nicht relativieren oder in Schutz nehmen sein, aber es gab schon individuell trotzdem gute Ergebnisse im Rahmen der Möglichkeiten, was der Background des Sportlers oder der Sportlerin ist, auch wenn es jetzt nicht zu einer Medaille geführt hat. Aber da muss man trotzdem ein bisschen differenzieren. Du kannst jetzt nicht von jemandem erwarten, nehmen wir mich als Beispiel, der es früher mal geschafft hat, sich jetzt beispielsweise für Olympischen Spielen zu qualifizieren. Ja, es war für mich ein Riesenerfolg, mich zu qualifizieren. Da kannst du ja nicht sagen, der muss jetzt eine Medaille gewinnen. Und da kann man dann vielleicht trotzdem irgendwie ein gutes Rennen machen. Paradebeispiel bei mir war jetzt zum Beispiel die Marathon-Auftritte, ja, also sowohl von Melat Kjeta, das ist sowieso ein krasses Ergebnis, keine Frage, 11. Platz, aber auch ein 15. Platz von Haftung Welder und ein 26. Platz von Johannes Motschmann sind individuell gute Ergebnisse. Und natürlich kannst du da nicht von irgendeiner PB ausgehen, weil die Bedingungen leider nicht gut waren, auch wenn das manche Leute anders wiedergegeben haben. Die Bedingungen waren keine guten Marathonbedingungen. Schöne Zuschauerbedingungen. Für Marathonlaufen sind 22 Grad am Start, 75% Aufwärtsluftfeuchtigkeit nicht leistungsförderlich. Das ist schweinehart. Man hat es, glaube ich, vielen, die dann auch ins Ziel kamen, angesehen, wie hart das ist. Aber davon jetzt mal abgesehen, ja, die Deutschen haben als Team schlecht abgeschnitten, aber das Interesse der sportbegeisterten Bevölkerung, das können ja auch nicht alles nur Leichtathletik-Fans gewesen sein, eingefleischte, vielleicht jetzt danach mehr als vorher, aber insgesamt Leichtathletik mal erstaunlich, dass das wieder richtig positiv wahrgenommen wurde offensichtlich und als spannend empfunden wurde, das finde ich schön.
Ja, also ich sage ja auch immer, es muss nicht immer nur über Medaillen definiert werden, sondern im Prinzip ist es für ein Mitfiebern zu Hause völlig okay, wenn Deutsche dabei sind.
Ja.
Ja. Also jetzt nehmen wir mal Diskuswerfen der Frauen, da waren halt drei Deutsche im Finale, ja, es hat halt nachher nicht zu einer Medaille gereicht, es war trotzdem ein krasser Wettbewerb. Ja, nehmen wir Hochsprung der Männer. Es war sicher eine Aussicht da für den Tobi Potier, da eine Medaille zu gewinnen. Der ist Fünfter geworden mit derselben Höhe wie der Bronzemedaillengewinner. Er ist Fünfter geworden, aber die haben eine mega Show da abgerissen. Ja, ja. An dem Abend war meine große Tochter im Stadion in der Kurve, weil Fatih hatte schon mal Leichtathletik gesehen und hat eine Karte da in der Kurve gekauft. Ja. Ihr könnt euch hoffentlich so einigermaßen vorstellen, wie die da rausgekommen ist. Ja, die war halt unmittelbar hinter dieser ganzen Show. Da lief ja parallel Diskuswerfen der Frauen ja auch mit diesem wahnsinnigen Ausgang. Die Amerikanerin, die ja in den letzten zwei Versuchen da über sich hinausgewachsen ist und Gold gewonnen hat. Und dann gleichzeitig diese vollkommene crazy Nummer, die Tambere, Portier, Barshim und Koda abgerockt haben. Ja, da gehst du natürlich da raus. Und wenn du einen Hauch Gefühl für Wettbewerb, für Emotionen, für Begeisterung, für Leistung hast, dann gehst du da raus und sagst, wow. Ja, das ist einfach so. Wahrscheinlich wäre es so gewesen, wenn wir jetzt zusätzlich noch deutsche Erfolge gehabt hätten, dann wäre es nochmal einen Peak nach oben gegangen. Aber das können wir uns ja nicht malen. Ne? Aber wir sind natürlich happy, weil nächstes Jahr Olympische Spiele, Paris, gleichzeitig wieder am Abend, das wird schon jetzt nicht schlechter werden, nehme ich mal an. Es wird eher besser.
Das glaube ich auch. Also das ist natürlich jetzt so als, wie soll ich sagen, Generalprobe, wie auch immer, wie gesagt, aus sportlicher Sicht fürs deutsche Team schwierig. Ich habe mir da auch ein paar Kommentare dazu gelesen von verschiedensten, auch TV-Experten, unterschiedlich, die das natürlich alle auch ein bisschen, ja, versuchen, den Finger in die Wunde zu legen. Es gibt verschiedene, glaube ich, Ansätze, wo man vielleicht sagen muss, da muss man zukünftig irgendwo mal einen Hebel ansetzen. Wahrscheinlich wird es nicht nur über Geld zu lösen sein, aber Geld wird irgendwo sicherlich auch eine wichtige Rolle spielen. Und mit Geld meine ich dafür auch, also für Fachkräfte, ja, für Trainer. Ja. Der Trainerjob in Deutschland ist auch nicht mehr sehr angesehen, der ist meistens sehr schlecht bezahlt. Ich glaube, ich habe letztens auch irgendwie mitbekommen, der DLV hat irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber Ausschreibungen laufen, wo man eigentlich Trainer sucht. Man kriegt nicht die Stellen voll so.
Ja, das ist also die haben noch in Zukunft noch ein richtiges Problem, weil sie relativ viele Leute haben, ja, die an der Grenze zur Pensionierung stehen.
Genau.
Und ich meine, sowas in der Größenordnung von 20 bis 25 Trainer in den nächsten zwei Jahren verlieren werden. Ja, die zu ergänzen bei unserem Belohnungs- und Bezahlsystem ist auf der Qualitätsstufe fast nicht möglich. Das ist so, weil bei uns viel zu schlecht bezahlt wird, viel zu schlecht in teilweise auch unsicheren, mischfinanzierten Geschichten, die komplett perspektivfrei sind, ja, wo sich viele junge Menschen dann oder auch einfach ambitionierte oder fachlich qualifizierte Trainerinnen und Trainer sagen, warum soll ich das machen?
Genau. Ja. Da musst du extrem Idealist sein, dass du sagst, das mache ich trotzdem für die paar Kröten, die ich da irgendwie bekomme. Ja. Du hast schon gesagt, Mischfinanzierung bedeutet oftmals, ja, ihr habt nicht einen Arbeitgeber im klassischen Sinne, der sagt, hier, okay, pass auf, das ist deine Aufgaben, das ist dein Gehalt. Darüber könnte man schon diskutieren, sondern es ist oft eine Landesverband, Bundestrainer, Mischfinanzierung und dann, wenn eine Partei ausfällt, dann schon wieder in Frage, wie man das fortführen kann, alles oft befristet und es ist extrem schwierig und nicht sehr attraktiv gestaltet in Deutschland, den Trainerposten. Und ich rede jetzt hier wirklich von hauptberuflichen Trainern, die Profiathleten oder angehende Profiathletinnen entwickeln sollen, das ist einfach extrem unattraktiv. Und ich glaube, dass es Frank Busemanns Kolumne auch für die Sportschau, glaube ich, war, wo er unter anderem auch mal das aufgezeigt hat. Also es geht nicht darum, dass es so bezahlt werden muss, nur dass wir mal den Unterschied feststellen können zwischen hier und woanders. Und ich glaube, der leitende Bundestrainer in den USA, wenn ich das richtig zusammenbringe, der kriegt, glaube ich, ein Gehalt von 450.000 Dollar.
Das war jetzt ein bisschen anders. Die Amerikaner haben ein anderes System. Ich würde mich auch nie an den Amerikanern orientieren wollen, weil die das Grundsystem des Sports bei denen ist völlig anders als unseres. Das kann man nicht vergleichen. Ja?
Genau.
Tatsächlich ist es so, dass ein College-Headcoach, ja, also Cheftrainer an einem College, der verdient, das ist so, ja, roundabout 400 bis 800.000 Dollar im Jahr. So, da bewegen wir uns natürlich bei uns jetzt irgendwo schon im ambitionierten Fußballbereich, also nicht im Bundesliga-Bereich, aber im ambitionierten Fußballbereich. Aber das verdient ein Head Coach für Leichtathletik an einem großen College. Ja, so, das ist jetzt mal eine Maßgabe. Bei uns verdient der Chef-Bundestrainer beim DLV sicher weniger als ein Fünftel. Ja, also in dem Bereich bewegen wir uns, ja. Wie soll das in eine Konkurrenzsituation geraten? Es ist aber noch ein anderer Punkt. Es ist halt auch so, dass zum Beispiel, nehmen wir mal die Länder, mit denen wir uns vergleichen sollten, wo wir halt auch hinschauen sollten, was passiert in den Ländern und was passiert bei uns und wie ist man da in einer Konkurrenzsituation? Nehmen wir Norwegen, nehmen wir Holland, nehmen wir Großbritannien, nehmen wir Italien, nehmen wir Frankreich. Ja, das sind für mich halt alles Nationen, die sehr ähnlich sind wie unsere, weil auch bei denen gibt es Situationen, zum Beispiel über Militär, zum Beispiel über die öffentliche Hand, zum Beispiel über Clubsysteme, zum Beispiel über die Verbände. Ja, so, das gibt es halt alles bei denen. Ne? Und die haben halt auch eine staatliche Sportförderung, so wie wir das auch haben. Es ist aber zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal Polen oder die Niederlande so, dass du als Top-Athlet in deren Nationalmannschaft, ja, für einen Zeitraum einer olympischen Periode erstmal abgesichert bist. Und wir reden dann nicht von den 700 oder 800 Euro Optimalförderung über die Sporthilfe, sondern wir reden von mehreren tausend Euro, die du hast, um deine Lebensgrundlage in der Zeit safe zu haben. Das ist ein Riesenunterschied. Bei uns ist es so, dass bis auf ganz wenige
Geld
Ausnahmen...
Geld ist die eine Sache, was viel wichtiger ist, was du gerade sagst, ist der Zeitraum, über den du quasi dir keine Gedanken machen musst. Du musst als deutscher Athlet in einer Sportfördergruppe jedes Jahr stehst du auf der Liste, ob du da drauf bleibst oder nicht.
Und dann musst du bei uns, ja, bis auf wenige Ausnahmen, die halt über spezielle Sponsoring-Situationen halt abgesichert sind, ja, musst du eine zweite Säule haben. Ja, duale Karriere, das klingt immer so geil. Das heißt aber, dass du nicht professionell trainierst. Das heißt, dass du eine andere Ausbildung oder ein anderes Ding nebenbei hast. Ja, Carolina Krafzig, 400 Meter Hürden, toll gelaufen, ganz nah an ihre persönliche Bestleistung ran, ist in Europa wirklich weit vorne, Halbfinale leider nicht ganz gereicht zum Finale, die ist Lehrerin. Katharina Trost ist Lehrerin, ja, die dann nachher nicht kommen konnte, weil sie sich einen Verdacht auf eine Infektionskrankheit zugezogen hat. Was war es noch?
Windpocken,
ne? Genau.
Genau.
Naheliegend, dass das natürlich aus einem schulischen Umfeld mal kommen kann. Das kann passieren. Ja, so, über solche Situationen reden wir. Ganz viele studieren nebenbei. Alles hehre Ansätze, alles wunderbar. Aber das ist nicht Profisport im 21. Jahrhundert. Das ist das halt einfach nicht.
Ja. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, dass das halt heute, es gibt auch, wer war das letztes Jahr, ach Gott, wo Gina so krass kritisiert hat, weil
ja, Gina die hat ja gesagt, das ist ein Belohnungssystem und kein Fördersystem.
Mhm. Genau, sie hat auch mal benannt, dass das halt nicht gleich ist mehr, die Verhältnisse in Deutschland, wie man es aber eigentlich auch machen muss, natürlich auch aus Verantwortung vielleicht sich selbst gegenüber, weil nicht jeder wird danach ausgesorgt, haben in der Leichtathletik fast niemand, aber wenn man halt diesen Weg geht, kommt man fast unweigerlich an einen Punkt, mir ging es ähnlich, ich meine, bei mir ging es nicht um Medaillen, bei mir ging es darum, ob ich es mal zu Olympischen Spielen schaffe, und ich habe irgendwann auch gemerkt, meine energetischen Ressourcen sind auch endlich. Entweder ich committe mich jetzt hier voll und ganz mal ein paar Jahre da drauf und hoffe, dass das klappt, aber ich schaffe das nicht mehr mit nebenher noch andere Sachen machen wie Studium. Und das Verständnis an vielen Universitäten, und das sage ich jetzt ganz wertfrei, das ist einfach eine Feststellung, ist einfach, dass es den Leuten, Lehrkräften etc. scheißegal ist, was du in deinem Privatleben in Anführungszeichen machst. Die Aussage habe ich sogar wortwörtlich einmal bekommen, als es darum ging, dass ich 2 Fehltage gehabt hätte, was ja gar nicht mein Vorteil irgendwo gewesen wäre, sondern das waren 2 Fehltage, die unmittelbar vor der Klausur gewesen wären. Aber da hieß es, ja, kann ich machen. Wenn ich zu U23 EM fahre, wären es halt 2 Montage gewesen. Dann kann ich aber den Kurs im nächsten Semester wiederholen. Dachte ich mir, okay, danke fürs Gespräch. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Ich habe hier Sport, ich mache Sport seit 10 Jahren, jetzt kann ich bei einer U23 EM starten. Sie werden ja wohl nicht denken, dass ich da jetzt nicht hinfahre. Und das ging dann bis zum Dekan. Also das ist halt die gelebte Realität an deutschen Universitäten. Da gibt es sicherlich auch positive Ausnahmen, aber überwiegend ist das ein ständiger Kampf sozusagen. Und wenn du international auf Weltniveau spätestens, aber schon auf EM-Niveau eigentlich, wenn du da antrittst, dann trittst du zu wahrscheinlich 80-90% gegen Vollprofis an. Und deswegen fand ich damals gut, dass Gina das auch mal angesprochen hat. Und ich weiß gar nicht, wer war das? Olympia Meifert? Was Meifert? Irgendjemand hat dann sich da sehr
echauffiert in der Presse. So. Immerhin, ja. Aber zu einer Zeit, wo das noch anders möglich war. Ja.
That's it, Ralf. Das ist der Punkt, wo ich sage, okay, alle Ehren wert, das ist extrem sportlich erfolgreich gewesen. Ich will diese Leistung gar nicht schlecht reden, aber das war eine andere Zeit.
2,2 Meter gesprungen, hätte jetzt auch noch zu einer Medaille gereicht.
Genau, also natürlich auch Ausnahmetalent. Das ist alles legitim. Aber trotzdem ist es so, dass die insgesamte Konkurrenzsituation ja wohl nicht mehr mit den 70er Jahren zu vergleichen ist heutzutage, wie Leute überwiegend Sport treiben. Und dann muss man ja auch sagen, ein Effekt, der auch im großen Maßstab bei Medaillenspiegel, Olympische Spiele auftritt mit ganzen Sportarten, den kannst du aber, finde ich, auch in der Leichtathletik sehen, dass es halt viele Länder gibt oder Nationen, die gar nicht mehr diesen Allmachtsanspruch haben, in Anführungszeichen, wie die großen Nationen früher, auch da hat der Deutschland sicherlich nach der Wiedervereinigung dazugehört, wo du sagst, oh, wir können über alles, vom Wurf über Stabhochsprung, über, keine Ahnung, überall könnten wir potenziell Medaillen gewinnen. Die Zeiten sind auch vorbei. Das gibt es noch die USA, ja, gibt es vielleicht noch, dann wird es schon dünne wahrscheinlich. Ich überlege gerade, welche Nation sonst noch ein sehr breites Spektrum hat. Aber ansonsten versuchen viele Nationen sich, Japan, okay, ja, aber es gibt viele Nationen, die sich sehr viel spezifischer auf Disziplinblöcke versteifen, weil sie merken, wir haben weder die Ressourcen oder die Talente nicht, dass wir das in der kompletten leichtathletischen Gesamtbreite abdecken könnten. Dann sagen wir halt, wir Jamaika, klassische Sprintdisziplin, okay, jetzt auch natürlich Sprung auch auf einmal sehr stark, aber
ja, auch schon länger, ja, aber die haben auch Werfer.
Die haben auch Mittelstrecker. Afrikanische Disziplinen sind natürlich sehr stark im Laufen, gut, gibt es auch Ausnahmen, aber was ich damit sagen will, ist, es wird, glaube ich, auch ganz schwer, über alle Disziplinen hinweg das noch abdecken zu wollen. Und dann muss man halt vielleicht noch die unpopuläre Frage stellen, konzentrieren wir uns auf eigene Disziplinblöcke oder nicht? Und nochmal kurz zu den Trainern zurück, das ist natürlich auch noch ein Punkt. Du kannst natürlich auch Bundestrainer eines anderen Landes sein. Also wenn du, sagen wir mal, du bist ein deutscher Ex-Leichtathlet, der vielleicht Bock hat, sich weiter in dieser Sportart zukünftig zu engagieren. Du hast ein Sportwissenschaftsstudium in Köln gemacht, du hast deinen Master gemacht, keine Ahnung, bist top ausgebildet und hast in Deutschland keine wirkliche Option, als Trainer zu arbeiten, weil, wie gesagt, schlecht bezahlt, total finanziell unsicher, keine Perspektive etc. pp. Es gibt Nationen, die haben Geld ohne Ende. Wir blicken mal Richtung Arabien. Nicht, dass ich sagen will, da muss man hingehen, da gibt es sicherlich ethisch-moralische Bedenken, aber das wären jetzt nicht die ersten Trainer sozusagen, die darüber geholt wurden. Da gibt es eine ganze Reihe von Trainern, die top ausgebildet sind, die für gutes Geld dort arbeiten können. Und da gibt es natürlich auch andere, in China und so. Also das ist wirklich ein Standortproblem inzwischen eigentlich.
Wie viele Medaillen hat China gewonnen?
Ja, die waren, glaube ich, auch nicht gut.
2.
Ja, die waren
nicht gut. Wie viele Medaillen hat Frankreich ein Jahr vor den Olympischen Spielen gewonnen?
Boah, das ist auch bitter, bitter. Haben die eine, glaube ich, oder?
Nur die 4x400 Meter Staffel ganz am Ende, die hat ihnen dann natürlich hinten raus so eine kleine Versöhnung gebracht. Ja, nur 4x4 Männer, sonst nada. Ja, bei denen ist auch eine Riesendiskussion. Ja, weil die schon viel Geld in die Hand nehmen für ihre Leute und auch für dieses Trainingszentrum da in Paris, das Lancet, was toll ist. Ja.
Ja, das Hammer.
Ja, pass auf, ich lese dir jetzt einfach mal Städte vor, ja. Und du sagst mir dann gleich, was es damit auf sich hat. Ja?
Ich bin gespannt.
Ja. Königstein, Rehlingen, Hanau-Rodenbach, Schwalbach, Gerlingen, Sulz, Altenholz, Lönningen, Vogtland, Neumünster, Riesenbeck, Gräfelfing, Filda, Schorndorf, Wehrheim, Einbeek, Wedel mit H, Coesfeld, Steinlach-Zollern und Gladbeck.
Also das sind alles Städte, ja nicht alles, aber viele sind Städte, die ich auf jeden Fall mit Leichtathletikvereinen in Verbindung bringe. Also Gerlingen und auch sowas ist bei mir zu Hause. Jetzt überlege ich gerade, das sind die Vereine, ich habe jetzt da lehne ich mich weit aus dem Fenster, das sind die Vereine, die Medaillengewinnerinnen stellen der letzten, weiß ich aber nicht, gefährlich, U20, U18,
EMWM. Du bist natürlich im Thema, man merkt das gleich, ja. Also Leute, ja, das sind alles.
Aber alles kleine Vereine.
Ganz kleine Vereine, ja, also kleine Vereine bis ganz kleine Vereine.
Richtig.
Die aber Leichtathletik betreiben, ja. Also nennen wir sie mal die Keimzellen unseres Sports, ja.
Ja.
Und das waren jetzt nur die Heimatvereine der Frauen aus dem U20-Team. Ich habe jetzt, damit wir es etwas kürzer machen, habe ich jetzt nur die kleinen Vereine der Frauen aus dem U20-Team, die sehr erfolgreich in Jerusalem waren, vorgelesen.
Krass.
Und daran erkennt man eine Grundproblematik. Es ist nicht so, dass wir keinen Nachwuchs haben. Ja, und deshalb ist halt auch diese Diskussion, die jetzt in den letzten Tagen so gerne populistisch natürlich aufgerissen wird, ne? Bundesjugendspiele, da wird nicht mehr gemessen, kein Leistungsgedanken mehr. Dann kam halt Christian fucking Lindner und hat sich in diese Diskussion eingemischt. Der hat gar keine Ahnung, ja, um es mal also davon nicht. Ja, und er fordert das Leistungsprinzip. Ja, Junge, da ist er aber einem ganz schmalen Argumentationsgrad. Wenn wir das Leistungsprinzip halt auf, ihr versteht schon, was ich sage, ja, das ist ein ganz schmaler Grad. Ihr merkt, ich errege mich, also ne, nochmal wieder runter. Das waren jetzt nur die ganz kleinen Vereine, die Keimzellen und die Ausbildungsstätten unseres Sports sind, die es geschafft haben. All diese kleinen Vereine haben es geschafft, eine oder mehrere Athletinnen, und ich habe jetzt nur die Athletinnen vorgelesen, zu den U20-Europameisterschaften zu bringen, zu Meisterschaften, die aus deutscher Sicht sehr erfolgreich waren. So, was passiert jetzt mit diesen Talenten in den nächsten Jahren? Ja, jetzt sagen wir mal, wenn wir es nur schaffen würden, 20% von denen in Richtung Weltklasse zu entwickeln, wäre das ein Riesenfortschritt. Aber unser System gibt das so nicht her, weil diese jungen Leichtathletinnen sind ja jetzt alle vor der Entscheidung. Schule, Ausbildung, Bundeswehr, wie kann ich meinen Sport weiter betreiben? Bleibe ich bei meinem kleinen Verein, wo ich cozy groß geworden bin, wo ich alles gelernt habe, was mich dazu befähigt hat, bei den Jugend-Europameisterschaften erfolgreich zu sein? Gehe ich zu einem Großverein? Was verändert sich dann für mich? Wo studiere ich? Was mache ich? Das sind die Entscheidungen. Und da verlieren wir 90% der Leute.
Absolut.
Zu einem Bereich, wo wir sagen, ja, okay, ja, da wird die Basis gelegt für einen früheren, für einen späteren Weltklasse-Athleten oder eine spätere Weltklasse-Athletin.
Aber da muss man auch sagen, da gibt es kein System in Deutschland. Das ist ja ganz ähnlich der Situation wie ich damals. Ich war dann zwar schon 20, habe mit 20 Abitur gemacht, also 7 eingeschult, 13 Schuljahre. Und das Problem ist, okay, es gibt einen OSP-Laufbahnberater, ja, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber da muss man fairerweise auch sagen, gibt manche, die sind besser und manche, die sind schlechter. Ja, es gibt so, also die Realität ist, es sind halt manchmal Leute, die verwalten da irgendwas und die Empfehlungen sind halt auch irgendwie jetzt, ja, schwierig, sagen wir es mal so. Ich will das jetzt nicht nur bashen, aber jetzt ist es so, ihr müsst euch mal vorstellen, die meisten Leute werden ja nicht in eine Leistungssportdynastie reingeboren, sondern man hat wahrscheinlich relativ normale Eltern, die vielleicht einfach irgendwie eine Passion gehabt haben, die sie vermittelt haben, du kommst zu einem Sport, du wirst in einem kleinen Sportverein, nehmen wir Gerlingen. Gerlingen ist bei mir ums Eck, da war ich sogar mal nach den Olympischen Spielen, haben sie mich mal gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann, wenn ich zufällig sowieso in der Heimat bin, Weihnachten oder so, ein kleines Training mit den Kids machen kann und einen Vortrag halten kann. Habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Deswegen weiß ich auch, wo Gerling ist. Das ist, wie gesagt, gleich ums Eck. Sehr kleiner Verein, sehr engagierte Menschen, die diesen Verein führen und vor allem versuchen, was in der Nachwuchsentwicklung zu machen. Aber da sind jetzt keine horrenden finanziellen Ressourcen im Hintergrund. Das ist einfach, weil es da Menschen gibt, die diesen Sport leben. Jetzt sagen wir mal, diese Kids, wer weiß, vielleicht ist es sogar jemand dabei gewesen jetzt in Jerusalem von denen, die ich vor einigen Jahren da mal besucht habe.
Im Idealfall
ist
es so.
Die werden älter. Mhm. Die werden älter, die kommen jetzt irgendwann in den Bereich, wo du dein Abitur machst. Oder vielleicht auch schon früher eine Entscheidung fürs Leben treffen. Aber sagen wir mal Abitur, da kann ich mich vergleichen. Und dann prallen so viele, sagen wir mal, du möchtest den Sport auch weiterführen, weil du merkst, das ist ein Talent, du willst deine Grenzen ausloten, du lebst nur einmal, du willst gucken, wohin führt dich das. Das ist gegeben. Und der Rest ist so offen wie sonst noch was. Da können auch Eltern tun, sich da schwer, Empfehlungen zu geben. Natürlich, weil das ist nicht ihre Welt. Irgendwann haben Eltern wahrscheinlich dann auch diese Mischung aus Besorgnis. Man muss ja dem Kind auch irgendwie so ein bisschen auf den rechten Weg bringen in Sachen irgendeine Art von Berufsausbildung, Studium mitgeben. Andererseits merkt man natürlich auch, dass das die Leidenschaft des eigenen Kindes ist, die man ja auch fördern und unterstützen möchte. Wo gehst du hin? Zu irgendeinem großen Verein, naheliegend, die haben in der Vergangenheit vielleicht dann auch schon Erfolge gehabt. Du kennst aber da niemanden. Du kannst natürlich dich einmal mit einem Trainer unterhalten, du kannst ein Probetraining machen. Das heißt ja noch lange nicht, dass das am Ende für dich oder für dein Kind oder die Athletin, wie auch immer, die sind auch alle Erwachsene schon, aber dass das funktioniert. Weil, wie Ralf schon richtig gesagt hat, du kommst aus einem funktionierenden System. Andererseits ist es natürlich so, wenn du zu Hause bist, dann wird alles Eigenregie. Wenn du zu Hause bleibst und sagst, ich studiere von mir aus in Stuttgart oder in Tübingen auf jeden Fall pendeln, Stuttgart, Gerlingen schon eher, aber dann, du bist dir an der Uni selbst überlassen. Und ich habe es schon geschildert, da wird sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren nicht so viel geändert haben in Bezug auf Verständnis für Hochleistungssport neben deinem Studium. Das heißt, du bist da an der Uni dir selber überlassen, das zu koordinieren. Du musst mit deinem Heimtrainer oder deinem kleinen Team in deinem kleinen Heimatverein irgendeinen Weg finden, weiter Leistungssport machen zu können. Finanzielle Geschichten sind so ein Aspekt. Gehst du zur Bundeswehr? Vielleicht will nicht jeder zur Bundeswehr. Ist auch keine langfristige Perspektive, anders wie Ralf das vorher von den Holländern geschildert hatte. Das ist alles einfach schwierig und da ist einfach die Frage, wie soll man damit umgehen? Und da gibt's ehrlich gesagt in Deutschland kein wirkliches System, was diese Talente auffängt, an die Hand nimmt und gemeinsam irgendwie diesen nächsten Step zusammen angeht sozusagen, sondern das ist einfach, ja, schwierig. Da ist man sich selbst überlassen und wenn man dann halt vielleicht eine falsche Entscheidung trifft, nicht aus Unwissenheit, sondern einfach, weil man das ja vorher nicht wissen kann, ob diese Entscheidung, die man am Ende für sich trifft, funktioniert, das führt dazu, dass wir ganz, 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 ganz viele Talente leider verlieren, obwohl wir eigentlich eine Menge davon nicht so lange haben.
Ja, da noch eine kleine Preisfrage im Anschluss daran. Lönningen. Wer kommt aus Lönningen?
Lea Meyer.
Guter Mann.
Und ich muss gleich eine kleine Korrektur anmerken.
Gutes Gedächtnis,
ne? Ja, es wird Löningen gesprochen, denn ich war auch dort selbst schon zweimal für deutsche Crossmeisterschaften. Ich sogar den Titel mit nach Hause nehmen, deswegen ist mir das noch geläufig.
Ja, also auf jeden Fall. Da auch eine 3000 Meter Hindernisläuferin, also da siehst du schon, da ist dann halt oft in diesen kleinen Vereinen eine spezifische Ausbildung für bestimmte Disziplingruppen, nicht Sportarten, sondern Disziplingruppen. Ne? Das ist ja das, was du gesagt hast. Vielleicht muss man dann sagen, okay, wo haben wir solche Ausbildungsnester und darauf fokussieren wir uns. Ja, und vielleicht machen wir dann nicht mehr alle komplett 46 Disziplinen in der Leichtathletik oder vielleicht machen wir auch im deutschen Sport nicht mehr alle olympischen Sportarten. Das ist halt auch die größere Frage, die wir da beantworten müssen. Ne? Aber also über beides kann man nachdenken. Ja?
Absolut.
Wenn man nicht genug Geld hat, wenn man nicht genug Trainer hat, wenn man auch nicht das Übermaß an Bewegungstalenten in allen Bereichen hat, dann muss man halt eine Auswahl treffen. Ja?
Richtig.
Übrigens nochmal zu Gerling, ja. Weiß, wer das war?
In Jerusalem weiß ich leider nicht, nee.
KSG Gerlingen heißt das Ganze, ne?
Aha,
Kira Weiß. 5000 Meter, zweite geworden.
Der Name
geworden.
Sagt mir tatsächlich,
zweite geworden, weiß. Wirklich ein Talent. Ja.
Krass.
Leider ist die vorne vor ihr bei den Weltmeisterschaften im Vorlauf 100 Meter vor dem Feld hergelaufen. Nicht hinter, sondern vor dem Feld. Eine ganz junge, nicht Estland, sondern Lettland? Lettland. Ich glaube Lettin, ja, Lettland, ne? Agathe Kauner heißt die. Die ist halt überragend U20-Europameisterin geworden in Jerusalem. War, glaube ich, 53 Sekunden vor Kira Weiss, also schon crazy. Und ist dann die WM gelaufen und hat dann die Ausreißtaktik gemacht, ne? Weil du weißt ja, nur noch die ersten 8 waren das da in dem Lauf qualifiziert. Und die sind halt langsam angefangen, weil die waren auch am frühen Abend, also wo es richtig warm war, richtig, richtig warm. Und dann ist sie einfach losgestapft und hatte zwischendurch 140 Meter Vorsprung im Alleingang und ist dann nachher noch aufgelaufen worden. Da hatten wir schon Angst, dass die dann komplett eingesammelt wird, aber war dann Vierte oder Fünfte in ihrem Vorlauf und hat sich qualifiziert. Aber sie ist am Sonntag dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zum Finale angetreten. Also offensichtlich war dann halt auch einfach der Akku leer. Und da haben sie sie dann rausgenommen. Fand ich dann halt auch wirklich sehr in Ordnung. Sowieso die Frage, muss die dann noch bei so einer WM laufen, ne? Aber der Niederländer Laros, da haben wir ja letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, der ist natürlich da Nils, ne? Nils Laros, der ist in Jerusalem Europameister über 800 und 5000 geworden und ist dann im Finale über 1500 Meter gelaufen. Ja, im Finale und eingangs der Zielgeraden war der noch auf dem Medaillenrang. Ja, der ist dann leider nur Zehnter geworden im Finale über 1500 Meter. Also der Typ ist 18. Ja, der ist leider nur Zehnter geworden. Ist natürlich Landesrekord gelaufen als Zehnter in 3:31.
Da sieht also man auch, wie dicht crazy, die Weltspitze da inzwischen ist und auf was
aber,
für ein Niveau.
Aber es zeigt ja etwas. Es zeigt ja, weil sie jetzt so die letzten 20 Jahre war ja so die Grundtendenz. Ach, die Afrikaner sind sowieso meilenweit weg in diesen Bereichen.
Das stimmt.
Ja, das ist vorbei. Ja, also die waren erfolgreich, aber nicht super, super erfolgreich. Klar, im Marathonlauf haben sie schon noch relativ viel dominiert, aber es ist in den Mittelstrecken und auch in den erweiterten Mittelstrecken ist eine Menge möglich. Ja, Mittelstrecke, 1500 Meter Männer war ja eine komplett europäische Geschichte, letztes Jahr ja auch schon. Aber bei den Frauen passiert da auch eine Menge. Also nicht gleich sagen, ja, nee, geht nicht, sondern erstmal überlegen. Ne? Erstmal überlegen, was gehen könnte. Ne? Jedenfalls diese kleinen Dinge, die machen mich zuversichtlich, dass ich denke, okay, wir sind nicht talentfrei und perspektivlos, nur wir müssen das Geld, was wir haben und die Ressourcen und sicher auch die Hardware, die wir haben, also in Form von Bahnen und Hallen und Krafttrainingsraum und ja, Betreuer und so weiter und so weiter, müssen wir viel besser einsetzen.
Ja, müssen wir strukturell besser einsetzen. Das sind natürlich teilweise auch, ja. Genau, das sind teilweise Möglichkeiten, die zum Beispiel in Ländern wie Kenia, Äthiopien nicht zur Verfügung stehen. Das haben wir, ja. Man kann immer darüber diskutieren, haben andere Nationen noch mehr? Ja, vielleicht, aber müssen wir gucken, was wir schon haben, was andere nicht haben. Und mit diesen Möglichkeiten versuchen, smarter vielleicht umzugehen, smarter zu trainieren, diesen Vorteil, den man da hat, auch auszunutzen. Das ist mir auch aufgefallen, irgendwie bei dieser WM ganz besonders, dass es diese vermeintlich undurchdringbare Phalanx afrikanischer Läufernationen, das ist nicht mehr State of the Art. Also nee. Es gibt auf jeden Fall genügend europäische Athletinnen, Athleten oder Amerikanerinnen und Amerikaner, die da auf jeden Fall das Gegenteil bewiesen haben.
Ja, und ich nenne euch nochmal so ein Beispiel, ja, auf was man dann trifft halt auch, ja. Ich habe halt Bundestrainer erlebt, die wesentliche Regeländerungen, die bei diesen Weltmeisterschaften in Kraft getreten sind, nicht auf dem Schirm hatten und vor allen Dingen nicht an ihre Athletinnen weitergegeben haben. Da bin ich fassungslos. Da bin ich wirklich fassungslos. Denen haben wir im Pre-Camp in Erding für Athletinnen und Athleten extrem wichtige Regeländerungen vermittelt. Es war nicht im Laufbereich. Ja. Ich sage jetzt auch nicht, was es war, weil dann kann man es gleich runterbrechen. Aber es war schockierend für mich. Es war wirklich schockierend. Ja, und ein Kollege bei Eurosport, früherer Zehnkampf-Medaillengewinner, hat der da auch richtig losgeledert, so nach dem Motto, ja, der gute Rotwein am Abend sei in der
habe ich vorhin gelesen,
in der den Führungsriege, Artikel. In der Führungsriege des DLV wichtiger als, so weit würde ich jetzt nicht gehen, ja, aber
weißt du, was also du
da muss natürlich auch, da muss natürlich ein anderer Mindset her, ja. Also
ja. Dieser Mindset gesagt, ist Trainingslager würden ja teilweise danach ausgewählt, ob in der Nähe ein entsprechendes
ja, das ist ja erstmal eine These.
Weingut liegt.
Ja, das ist ja erstmal eine These.
Ich denke da spontan an seine ehemalige Disziplinengruppe und an Trainingscamps in Südafrika.
Wo, ja, das ist aber ist ja, in Südafrika so ist das ja egal, wo du hingehst, da ist immer ein geiles Weingut in der
Dann
Nähe.
Sagen wir generell, das Trainingscamp nach Südafrika zu verlegen. Also, nein, also das ist natürlich, ich weiß nicht, ob er damit polarisieren wollte oder ob es der Wahrheit entspricht, sollte es der Wahrheit entsprechen, fände ich es ein bisschen schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Weißt du, was ist mir sogar, es ist mir sogar scheißegal, ob die abends einen guten Rotwein trinken, sollen sie machen, alles okay. Aber das, Junge, dass Regeländerungen, die wesentlich sind für das, was nachher im Wettkampf passiert, ja, nicht weitergegeben werden. Und ich behaupte, der hat sie selbst nicht am Schirm gehabt. Der ja, saß dann daneben und guckt uns an und sagt, ist vielleicht noch nicht so durchgedrungen. What?
Das ist halt Jobprofil.
Also da war ich fassungslos. Ja. Also auch da nicht alle über einen Kamm scheren, aber
nein,
solchen kann man ja Dingen, gar nicht. Solchen, Dingen, ja solchen Dingen begegnet man dann, ja. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, ja, lass uns noch über Marathon sprechen, ja, weil wir standen da ja in direkter Konkurrenz, leider natürlich nicht, sondern wir haben ja euch, ihr Lieben, ja, von Bestzeit-Podcast alles getan, damit wir euch sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen unsere Expertise zuteil werden lassen konnten.
Das ganze Wochenende abgedeckt, Freitag
ja,
Podcast.
Ja, aber Sonntag, nehmen wir mal Matthias Kohls, der ja hier auch schon bei uns war, übrigens die Folge mit Matthias Kohls auch sehr erfolgreich. Das ist halt für mich ein Profil eines Bundestrainers, wie der in Zukunft sein muss. Das ist halt ja, ein Managementprofil. Ja? Die müssen nicht selber Athletinnen und Athleten trainieren. Das ist Unfug. Ja? Die haben ihre Heimtrainer und so weiter und so weiter. Sondern die müssen Dinge ermöglichen. Ja? Enabling, ja, heißt ja das Zauberwort dann aus dem Führungskräftebereich. Ja? Die müssen ihre Top-Leister dazu bringen, dass sie in dem Rahmen perfekte Bedingungen haben. Und das geht von Lebenssituationen, von Betreuungssituationen, das geht über Physio und medizinische Begleitung das ganze Jahr über. Bis hin dann eben, was passiert mit dem kleinen Kind von Melat Kejeta um so eine Veranstaltung herum. Wer kümmert sich? Wie ist die Betreuung? Was ist mit Kühlung? Was ist mit den Systemen und so weiter? Nehmen wir mal Melat Kejeta. Ja? Jeder wusste, Melat hat leider häufig Probleme mit dem Magen in Endphasen von Marathonläufen. Ja, das hatte sie in Tokio schon, wo sie ja hervorragend gelaufen ist. Das hatte sie leider auch in Toronto, wo sie sich dann von der direkten Olympia-Pace verabschieden musste und dann halt die WM da klar gemacht hat. Und sie hat natürlich dann eine gewisse Befürchtung, dass das halt in so einem Marathon wieder passiert. Ja, dann muss man das halt mal konstruktiv mit Fachkräften diskutieren, die im DLV ja vorhanden sind. Ja, es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie keine Fachkräfte, die sind alle da. Ja, da sind sehr, sehr, sehr kompetente Menschen unterwegs. Ja, da sind super kompetente Physios, da sind super kompetente Ärzte, die in unterschiedlichen Bereichen internationale Expertise haben. Ja, so, dann hat sich halt Professor Dr. Carsten Hollander, weil da steht dann immer drunter Sportmediziner, das ist eine Beleidigung. Das wäre so, als würde man zu dir sagen, Jogger. Ja, der Typ ist eine internationale Kapazität, ja, in den Bereichen, die er abdeckt. So, der hat sich dann halt einfach mal aus dem normalen medizinischen Verständnis damit auseinandergesetzt und sie haben dann halt Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Wie kann man vernünftig jemanden an die Startlinie bringen, dass er das gegessen hat oder die Voraussetzungen so sind, dass der Magen nicht rebelliert, dass der Magen unterwegs nicht rebelliert, weil bei den Bedingungen, wir hatten am Sonntag Richtung 30 Grad im Zielbereich, haben noch ganz andere Leute Probleme, das, was du aufnimmst, bei dir zu behalten, ja. Und es gibt zwar auch die These, dass die Kohlenhydrate nichts bringen und dass man nur mit Marathon einen geilen Marathon laufen kann, aber das ist leider der Wissensstand von 1970. Ja, wenn du bei dem Wetter nichts isst, hast du gar keine Chance. Da bist du halt einfach sofort raus. Ja, das heißt, so, und Melat ist am Ende Elfter geworden, ist super mutig gelaufen, ist am Ende Elfter geworden. Das war ein fantastisches Ergebnis. Vor 14 Monaten hat sie ihre Tochter zur Welt gebracht. Das ist einfach großartig. Ja, und ich habe jetzt schon Bock auf den Frauenmarathon nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, welchen Marathon ob ich überhaupt einen habe, keine Ahnung, bei Olympia, aber das ist doch großartig. Ja, und genau das Gleiche bei Haftom Veldey, bei Johannes Motschmann. Haftom war sicher nicht 100%, hat ja ein bisschen Pech gehabt, hat auch in der Vorbereitung, weißt du besser, du hast mit ihm gesprochen, auf die Klappe geflogen, davon noch einfach Dinge nicht 100% in Ordnung gekommen. Dafür war eine 2:11 bei den Bedingungen. Ja, und so ein Platz wirklich herausragend.
Also ich sehe das ganz genau. Bei Haftom war es so, also Punkt 1, die die Vorbereitungsgegebenheiten in Äthiopien sind einfach, oder generell in Afrika sind ein bisschen anders, wie wenn er im Frühjahr dort trainiert. Es ist halt auch in Teilen dort Regenzeit. Klar weiß man das vorher, aber wenn er dort sein Setting hat, wo er gut trainieren kann, und wir erinnern uns, Ralf, wir haben ja in Vorbereitung auf die Übertragung des Hamburg-Marathons, haben wir auch mit ihm vor Ort gesprochen. Er hat ja erzählt, dass er dort in der Trainingsgruppe von Kenenisa Bekele mit trainiert. Und wenn du die Möglichkeit hast, dort als akzeptiertes Mitglied dieser Trainingsgruppe zu trainieren, ich meine, dann ist das natürlich schon, ja, da kommt ja nicht jeder rein, ist das natürlich schon super. Und ich verstehe, dass er dann sagt, er möchte dann dort den Großteil seiner Vorbereitung absolvieren. Wetter ist natürlich bekannt. Trotzdem kann es natürlich sein, dass man halt Pech hat. Das hatte er, ist leider da einmal auch beim Training zu Fall gekommen und hat sich da wehgetan am Knie, meine ich. Daraus haben sich auch ein paar Rückenprobleme entwickelt. Also die Vorbereitung war sicherlich nicht reibungslos. Und das im Vorfeld zu benennen und anzusprechen, ist ja nur legitim. Fand ich auch gut, dass er das so ehrlich gemacht hat. So habe ich das zumindest auch ein bisschen in der Übertragung dann bei Eurosport aufgreifen können. Und nochmal, selbst wenn die Vorbereitung reibungslos verlaufen wäre, und ich glaube, jeder, der ihn in Hamburg hat laufen sehen, da müssen wir nicht drüber diskutieren, wenn er einen für sich vielleicht etwas konservativeren Angang gewählt hätte, dann reden wir nicht mehr über eine 209 als Bestzeit. 204 war für den Tag vielleicht ein bisschen too much, aber irgendwo dazwischen ist sicherlich was, was, glaube ich, seinem Leistungsprofil entspricht. Nur muss man dann sagen, bei einer WM, da gibt es noch mal ein paar andere Jungs, die dabei sind. Egal ob 209, 208, 207, da gibt es noch eine Menge Leute, die vermeintlich schneller sind. Jeder, der dort an dieser Startlinie steht, muss aber natürlich mit diesen individuellen Gegebenheiten zurechtkommen. In dem Fall meistens warm, geht es natürlich viel um Verpflegung, geht es viel auch um Flüssigkeitszufuhr, Kühlung etc., smarte Taktiken entwickeln. Und da muss man trotzdem mal sagen, das Ergebnis von Haftum auf Platz 15, auch von meinem Teamkollegen vom Marathon-Team Berlin hier, Johannes Motschmann auf Platz 26, dessen Bestzeit aus diesem Frühjahr ist mit 2 Stunden 11.30 aus Tokio, waren für mich super gute Ergebnisse, weil wenn man guckt, mit was für Leuten, die sich da gemessen haben, direkt davor, dahinter, wie auch immer, das sind Leute, die sind in der Weltrangliste deutlich besser oder haben schon deutlich bessere Bestzeiten. Und wenn man dann an so einem Tag bei widrigen Bedingungen, die zwar für alle gleich sind, aber gut abliefert und Leute schlägt, die deutlich besser sind, dann gibt es da für mich nichts zu meckern. Das ist alles, alles super gut gelaufen und ich glaube, dass wir da uns nicht beklagen können. Ja, schade, dass Tom Gröschel nicht dabei ist. Mit dem habe ich mich natürlich auch nochmal ausgetauscht im Vorfeld. Der hat mir auch ganz ehrlich geschrieben, was los war, warum er dann jetzt nicht starten konnte. Das hätte ich gerne vielleicht in der Übertragung noch ein bisschen ausführlicher dargelegt. Dafür war dann da so leider nicht der Raum. Aber auch das ist eine Geschichte, finde ich, die erzählt werden muss, weil es auch mal dann Zuschauer am TV abholt, zu sehen, dass nicht jeder, obwohl man vielleicht 12 Monate sich den Arsch aufgerissen hat, das Glück dann hat, gesund an so einer Startlinie zu stehen und dann laufen zu können. Bei Tom war es so, er ist im Frühjahr ja London gelaufen. Das war jetzt nicht sicherlich nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat relativ früh die Aussage bekommen, er darf bei der WM starten, wenn er das möchte. Quali hat er schon gehabt, weil andere Leute eben das nicht für sich als Startoption gewählt haben. Er hat gesagt, das mache ich total gern. WM für mich Riesenehre. Letztes Jahr Eugene, das möchte ich nochmal machen. Hat aber dann auch selbstkritisch zu mir gesagt, dann er hat vielleicht die Erholungsphase dadurch auch ein bisschen zu kurz gehalten nach diesem Marathon und hat dann relativ früh in der zweiten Vorbereitung gemerkt, irgendwie läuft es nicht. Formaufbau schwierig, dann Probleme mit der Ferse dazu bekommen. Natürlich immer ongoing versucht zu behandeln, auch trotzdem noch nach St. Moritz gefahren. Brauchen wir nicht drüber reden, auch finanzieller Aufwand, wenn man solche Höhentrainingscamps noch macht, um sich eben bestmöglich auf den WM-Einsatz vorzubereiten und hat dann gemerkt, es wird immer schlechter. Und am Ende ging es dann darum, mit Stoßwellenbehandlung und allem, das ist auch kein Spaß, durfte ich auch schon mal erleben, kann ich euch sagen, gibt es Schöneres als so eine Achillessehnen-Stoßwellenbehandlung. Also da kann man auch ins Handtuch reinbeißen nebenher, das ist auf jeden Fall heftig. Hat er dann gemerkt, okay, es geht für ihn nicht darum, diesen Marathon bestmöglich laufen zu können, sondern es geht darum, da irgendwie durchzukommen und wahrscheinlich müsste er sich da vorher auch irgendwie betäuben oder spritzen lassen, wie auch immer. Und dann hat er gesagt, das ist nicht die Art und Weise, wie ich Sport machen möchte, beziehungsweise ich kann nicht im Vollbesitz meiner Kräfte da abliefern und dann bin ich konsequent genug zu sagen, dass das keinen Sinn macht, auch um die eigene Gesundheit irgendwo zu schützen. Das sind auch Sachen, die, finde ich, gehören irgendwie mal erzählt, wenn man das erzählen kann. Wie gesagt, war jetzt eine Eurosport-Premiere, mit der ich grundsätzlich jetzt nicht unzufrieden bin, aber ich glaube, solche Sachen sollten man vielleicht, wenn man sowas hat, auch zukünftig noch ein bisschen mehr erzählen. Wohlwissentlich, dass Eurosport natürlich nur ein internationales Fernsehbild hat. Wir haben wenig Zuschriften bekommen. Ich glaube, die meisten wissen das. Wir haben nicht die Option, uns die deutschen Athleten rauszupicken. Wir haben ein Bild und das ist natürlich meistens sehr auf die Spitze konzentriert. Wir hatten das große Glück, dass Haftum von Anfang an versucht hat, da mitzulaufen, aber den Rest kann man ja auch mal in anderen Passagen vielleicht noch erwähnen.
Ja, ich wollte euch natürlich zuhören, logischerweise, ja. Aber tatsächlich war in meinem Hotel, ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dass das drin gewesen wäre, Eurosport, aber es war nicht drin. Und dann habe ich halt erst versucht, über die ungarischen Programme. Mhm. Aber mein Ungarisch ist doch sehr, sehr brüchig. Da habe ich natürlich nada verstanden. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das geht jetzt so nicht. Und wir hatten halt einen Zugang über unsere Systeme zu den deutschen Programmen. Dann habe ich halt da bei den Kollegen vom ZDF reingeschaut. Ja, also wir haben natürlich bei den Geh- und Marathon-Wettbewerben zu 90% auch das Weltbild genommen. Mhm. Wir hatten da halt eine Kamera, mit der halt die Maral die Interviews und die Moderationen gemacht hat und dann eben auch an den Verpflegungsstellen stand oder mit dem Dr. Carsten Hollender oder mit Matthias Kohls gesprochen hat. Und dann haben wir halt versucht, damit eben auch den einen oder anderen Schwenk noch an den Verpflegungsstationen zu unseren Läuferinnen und Läufern oder den Gehern zu machen. Also auch reduziert. Im Stadion sieht das anders aus. Im Stadion haben wir auch noch zusätzlich eigene Kameras. Da gehen wir eigentlich gar nicht aufs Weltbild. Also das, was wir zum Beispiel von diesem besagten Abend mit Diskuswerfen Frauen und Hochsprung Männer gezeigt haben, hatte mit dem Weltbild nichts zu tun, weil das Krass. Weltbild war da komplett auf den Halbfinalläufen, die parallel stattfanden. Und diese Tiefe der Befassung mit Diskuswerfen und mit Hochsprung ist im Weltbild einfach nicht da. Ja, das machen wir dann selber, weil wir eine andere Storytelling-Idee haben, weil unser Fokus natürlich auch jetzt aufgrund der deutschen Beteiligung anders lag. Aber das ist nichts von dem ist eine Weltbildkopie. Deshalb ist unser Angebot da schon sehr, sehr anders. Aber es ist ja auch ergänzend, ne? Es haben sich sehr viele für unser Programm entschieden, das war auch gut so. Auf der anderen Seite, wenn man die Läufe gesehen hat, die waren natürlich auch schon krass. Da gab es natürlich ein paar absolute Heldengeschichten. Ja, und bevor wir da nochmal auf den Kollegen Ingebrigtsen kommen und auf dein persönliches Abschlusshighlight, ja, ohne ja, diese speziellen Inkredenzien unseres heutigen und langfristigen Partners wäre meine Woche deutlich schwieriger geworden. Ja, AG1 hat mich natürlich über die Woche begleitet mit meinen Travel Packs logischerweise und begleitet uns ja hier auch schon eine ganze Weile und das ist ja auch gut so.
Ja, absolut. Mir geht's ähnlich. Ich habe schon gesagt, eingangs der Folge, ich war viel unterwegs und da waren auch ein paar, ja, sagen wir mal, kürzere Nächte dabei, beziehungsweise ein paar Nächte, wo es sehr früh für mich wieder losging und das merkt man natürlich schon, das akkumuliert sich, man merkt, dass man irgendwie ein bisschen angezählt ist und deswegen umso wichtiger, da auch was fürs Immunsystem zu tun, für den Energiestoffwechsel und natürlich auch für die Konzentration. Der Ralf kennt das natürlich über Jahre sehr viel besser als ich, aber ich durfte da mal wieder reinschnuppern, ne? Wie gesagt, in der Fernsehübertragung. Du hast ja ständig was auf dem Ohr, in dem Fall bei Eurosport, wenn irgendwelche Werbung kommt, wenn irgendwelche Highlight-Clips geschnitten werden, da muss man dann sehr konzentriert sein, wann man was sagt, wann man nichts sagen darf. Und ja, dafür ist es natürlich wichtig, auch gesund zu bleiben und AG1 ist seit langer Zeit Partner dieses Podcasts und unsere persönliche Routine. Diejenigen, die hier regelmäßig zuhören, die wissen, dass AG1 sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, quasi Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und der Vorteil ist, dass die Zutaten aufeinander abgestimmt sind, sodass da ein Synergieeffekt entsteht, was die Aufnahme anbelangt, haben eine sehr hohe Bioverfügbarkeit und ja, in unserem Bundle-Deal sozusagen für die Podcast-Community habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr unseren Link www.drinkag1.com/bestzeit klickt, den ihr auch in den Shownotes findet, dass ihr zusätzlich zu eurem Monatsvorrat AG1 eben auch noch die 5 kostenlosen Travel Packs dazu bekommt, einen sehr praktischen Shaker und eine coole Aufbewahrungsdose und einen Jahresvorrat Vitamin D3, das alles in unserem Monats-Community-Bundle. Das findet ihr unter drinkag1.com/bestzeit oder klickt einfach in die Shownotes. Und last but not least, ihr habt sogar eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
Ja, also bei mir war es ja so, dass die Ernährung sich dann doch relativ wesentlich aus einem okay Frühstück, also einem guten Frühstück, aber dann eigentlich nur Wasser, Kaffee und wenn es hochkam, mal Sandwiches zusammengesetzt habe.
I feel you.
Ja, und das über Tage, das ist dann auch schon anstrengend, ja. Da muss man abends auch gar nichts trinken, da ist man schon so high, ja, das ist ja klar. Ja. Und dann ist das halt immer ganz geil, wenn man sich zwischendurch mal eine Ladung AG1 reindonnern kann. Und dann hatten wir über Gesundheit sowieso gesprochen, ja. Nämlich im Zusammenhang mit Jakob Ingebrigtsen. Ja, da war ja die ganze Zeit Rumors, ja, ist nicht 100 pro, wie auch immer. Am Ende hat er das veröffentlicht. Natürlich glaubt ihm jetzt niemand, ja, weil er das auch schon nach der Niederlage bei der Hallen-WM angefügt hatte. Aber tatsächlich, also ich nehme es ihm ab, weil ich habe ihn aus relativ naher Distanz gesehen. Der sah schon, hatte schon relativ glasige Augen noch und seine Stimme war halt auch angeschlagen. Also das, ich nehme es ihm ab, der war nicht 100 pro. Ja, natürlich kannst du immer noch sagen, okay, der ist nicht 100 pro und läuft den letzten Tausender über 5000 Meter in 2:21.8, glaube ich. Das ist jetzt auch nicht ganz langsam.
Das ist krank, ja.
Aber wenn du halt aus einer Geschichte kommst, die du mitschleppst, er war ja jetzt weder dominant oder konnte irgendwie so ein Rennen da alleine bestimmen. Über 1500 Meter hat er einen taktischen Fehler für mich gemacht, sich da als Tempomacher praktisch vorzuspannen und alle anderen fröhlich hinter ihm hergebrettert. Über 5000 war er dann hinten raus relativ dominant. Das war dann natürlich auch schon wieder 4 Tage später. Und er war sehr erleichtert, dass er das dann doch irgendwie noch geschafft hat am Ende. Ja. Also nehmen wir ihm doch mal einfach ab, dass er Mensch sein will. Ja. Und dann habe ich jetzt zum Abschluss gleich noch eine wunderbare Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die verfolgt habt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber die ist richtig gut. Aber vorher sagst du mir noch deine Highlights vom Schlusstag.
Ja, ein Highlight für mich war auf jeden Fall nochmal die 4x400 der Frauen zum Schluss. Ich kam nicht umhin, sehr mit Femke Bull mitzufühlen, gerade zu Beginn dieser WM. Es war die Mixstaffel, glaube ich, 4x400 Mixstaffel, als sie ja praktisch in Führung liegend auf den letzten 20 Metern, 10 Metern, wie auch immer, zu Fall kam und sicher geglaubtes Gold dann leider verloren hat. Sogar jede Medaille verloren hat, weil die wurden dann disqualifiziert, weil ihr Holz im Fallen auch noch aus ihrer Hand über die Ziellinie und ja, dann wirst du disqualifiziert, wenn du nicht mit Holz sozusagen die Ziellinie überquerst. Hat mir extrem leid getan. Klar, hat sie sich dann auch schon im Einzel sehr schnell rehabilitiert sozusagen und sich den ja vielleicht auch erwarteten Erfolg geholt. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man in so einer Mannschaftskonstellation unterwegs ist und du ja auch eine Verantwortung hast für deine Athleten oder Athletinnen, in dem Fall bei der 4x4 der Frauen, das tut dir halt extra leid. Es geht ja nicht nur um dein sportliches Schicksal an dem Tag, sondern dann auch noch was um die anderen. Und da sah es ja auch eingangs der Zielgeraden gar nicht danach aus, als ob Holland noch eine Medaille gewinnt. Und also, die hat auf den letzten 70 Metern irgendeine Art von Turbo gezündet, wo ich auch nicht weiß, wie das noch geht, weil, also auf dem Zielstrich, ich finde diese Kameraperspektive halt auch geil, wo du diese Pfosten siehst auf der Ziellinie, wie sie da an beiden noch so knapp vorbeizieht und Gold holt. Und da war natürlich auch schön, die Emotionen einzufangen ihrer Mitstreiterin im Ziel, die natürlich auch gedacht haben, das gibt's doch gar nicht. Das fand ich sensationeller Abschlussmoment nochmal.
Also gut, ich muss jetzt tatsächlich noch einen kleinen Einschub machen. Ja, also am Ende hat ja noch eine deutsche Athletin performt, von der man das überhaupt nicht erwartet hatte. Ja, Christina Honsel. Ja, mit einer Vorleistung von 1,83 Meter in die WM gegangen, wo viele ja schon gesagt haben, warum fährt die mit? Ja, konnte nicht richtig springen bei den deutschen Meisterschaften, hatte danach wieder Probleme, hatte halt immer ein bisschen Stress mit ihrem Sprungfuß. So eine angeborene Geschichte, die halt immer wieder Stress bereitet. Hat sich dann qualifiziert mit 1,89 Meter für das Finale. War schon super happy, ja. Family eingeflogen und so weiter, Freunde, alles da. Und springt dann im Finale 1,94 Meter. Ja, das ist die zweitbeste Höhe, die sie jemals in ihrer Karriere gesprungen ist. Sie ist halt höher gesprungen im Winter in der Halle auf Schwingboden, ja, bei einem Meeting. Da ist sie 1,98 gesprungen. Da haben dann viele gedacht, okay, das ist jetzt der Durchbruch und dann hat wieder viele gesundheitliche Probleme. So, das ist mal ein Ausschlag nach oben. Ja, das ist mal abliefern, völlig unerwartet, aber einfach mal so. Ne, die geht da natürlich auch mit so einem fetten Grinsen raus. Das ist halt überragend. Ja. Und da hatte der ein oder andere internationale Kollege dann ein bisschen Problem. Da werden dann die biografischen Entry-Lists genommen, ja, die in der Regel eine Menge an Zahlen haben, also ne, frühere Erfolge und so weiter und so weiter. Ja, aber da stehen halt auch mal so ein paar Soft-Facts dabei, ne, wo man herkommt, was man macht, was man studiert, irgendwelche Verbindungen zu anderen Sportarten oder Beziehungen. Und bei Christina Honsel stand nur ein Fact. Wie hieß der Fact?
You don't know? Deutsche Meisterin. Nee.
Ja, war sie ja nicht. War sie ja nicht.
Keine Ahnung.
Nein? Born in Dorsten, in meiner Born? Heimat. Das war das Einzige, was da drin stand. Ja, so wurde meine Heimat international, ja,
berühmt.
In 180 Nationen verbreitet, weil natürlich jeder darauf guckt und gedacht hat, who is she? Ja, oh, she's born in Dorsten. Ja. Wo ist das? Da würde jetzt schon der normale Erdkundelehrer in der Unterstufe ja, anfangen zu überlegen und mal ganz verschämt auf Google gucken. Ja, ich kann euch das ganz genau sagen, wo das liegt. Ja, ja, das war da als Einziges drin und war ich natürlich mit einer besonderen Aufmerksamkeit dabei. Da war ich aber schon wieder zu Hause. Ja. Und dann, was jetzt halt gerade richtig abgeht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder mitbekommen habt, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Hast du die Einlassung von Noah Lyles zum Thema World Championships gesehen?
So ja? Geil, NBA, ne?
Pass auf, pass auf. Wir spielen es jetzt hier einmal rein. Ja, weil man diese Tonlage, in der Noah Lyles das sagt, auch mithören muss.
You know, the thing that hurts me the most is that I have to watch the NBA Finals and they have World Champion on their head. World Champion of what? The United States? Don't get me wrong. I love the U.S. at times. But that ain't the world. That is not the world. We are the world. We have almost every country out here fighting, thriving, putting on their flag to show that they are represented. There ain't no flags in the NBA.
So, Leute, ist das bitte überragend?
World also, Champion wenn man die Kommentare von diesem,
the United States. Genau.
wenn man den Beitrag anschaut, dann hat er sehr, sehr viel Zuspruch auch von US-Mitbürgern sozusagen erhalten.
Aber nicht von NBA-Spielern.
Nein, genau, aber auch ganz viele, die dann gesagt haben, ja, aber das ist ja frech von dem, dass er sich das rausnimmt, weil die NBA ist ja die beste Liga und überhaupt, das ist ja vergleichbar. Also, ich finde es geil, dass er das macht, weil damit hat er sich sicherlich nicht nur Freunde gemacht. Und es ist natürlich, es legt zu Recht irgendwo so ein bisschen den Finger in die Wunde, dass natürlich gerne mal auch Amerika sich so für den Mittelpunkt der Welt erachtet. Und er als US-Amerikaner und jetzt dreifacher Weltmeister, er kann das meiner Meinung nach schon machen, weil er natürlich auch sagt, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Eine WM ist das, wo wir gerade waren. NBA ist cool, aber es ist halt nun mal keine Weltmeisterschaft.
Ja, also das geht ihm, weil ihr müsst euch das so vorstellen, Leichtathletik spielt im Prinzip in der öffentlichen Wahrnehmung dort gar keine Rolle. Ja? Ja. Mit dem Spruch hat er sich in sämtliche Nachrichten gebracht, in sämtliche Nachrichten, ja, weil die NBA natürlich jetzt bald losgeht und da geht es komplett ab, komplett, ja, weil sich wirklich namhafteste NBA-Spieler, ja, an Kevin Durant, einer der besten überhaupt, this guy needs help. Und dann krass, ist Ray Benjamin, der 400-Hürdenläufer, eingestiegen. Ja, jetzt gestern ist Ashton Eaton, der frühere Zehnkampf-Weltmeister, eingestiegen. Da geht es gerade richtig daher. Ja, dann halt einer von den Topspielern da, I smoke this guy in the 200. Ja, die meinen ganz ernsthaft, dass sie das irgendeine Sonne hätten gegen Noah fucking Lyles über 200 Meter. Das ist so absolut lächerlich. Ja? Aber du hast das ja wahrscheinlich auch schon bei irgendwelchen Großfressen, die dann meinen, ja klar, mit dir, dich schlage ich über 1000 Meter. Ja?
Logisch.
Ja, gibt's immer. Leute, Startlinie hinstellen, machen. Ja? Und dann schauen wir mal weiter. Ja, und das, ja. Da geht es gerade so daher. Ja, es ist wirklich überragend. Ja. Aber ich habe auch was gehört, Alisa Schmidt, ne? Die ist ja schon gegen Kai Pflaume gelaufen. Ja, mit dem haben wir ja einen kleinen Austausch über unsere Stories gehabt. Ja, schaut da mal genau hin. Der hat irgendwas vor. Wir wissen es nicht. Wenn wir es wüssten, würden wir es nicht sagen, aber wir wissen es noch nicht mal.
Wir machen es einfach so: Alle, die hier gerade zuhören und einen Instagram-Account haben, schreibt doch mal bitte Kai Pflaume eine Direct-Message. Am besten Freitag heute, wenn diese Folge rauskommt. Schreibt Kai am besten alle mal eine Direct-Message. Punkt 1, er muss dringend mal wieder einen Bestzeit-Podcast. Punkt 2, wir haben zu reden, was er so vorhat. Wir beobachten ihn aus der Ferne. Und dann vielleicht ist Kai demnächst mal wieder hier, weil irgendwas macht Kai. Irgendwie, er trainiert extrem strukturiert unter Anleitung von Philipp Seib.
Und leider ist er auch schon richtig geil in Form. Ich glaube, wir hätten keine Chance gerade gegen ihn. Der ist auch im Rad richtig gut in Form. Richtig gut in Form, ja. So, jedenfalls, Alisa Schmidt ist ja schon mal gegen Kai gelaufen. Und ist auch schon mal gegen Mats Hummels 400 Meter gelaufen. Das war jetzt auch nicht so ein schönes Erlebnis für Mats Hummels. Und jetzt hat sich, glaube ich, der Kollege Horland gemeldet. Ja, der auch meinte, dass er relativ flott ist. Ja, in Relation zu anderen Fußballspielern ist er flott. Aber Elise hat gleich gesagt, you're welcome. You want to race? Let's race. Und du weißt selber, wie furchtbar das ist, wenn Menschen, die das überhaupt nicht trainieren, wenn die plötzlich 400 Meter laufen müssen. Das ist
also, wenn
so
er das vorher auch nie mal testet, dann wird er sein blaues Wunder erleben nach einer halben Stadionrunde, sag ich dir, weil der wird natürlich auch den ersten 200 versuchen, was geht, da mitzukommen. Und dann stellt er fest, es gibt sowas wie Laktat. Und das ist gnadenlos auf jeden Fall. Also, ich würde es begrüßen. Also, ich würde das gerne sehen, wenn man das irgendwie dann hoffentlich auch präsentiert bekommt.
Ja, also wir verfolgen das weiter, aber ihr müsst da unbedingt reinschauen. Schaut bei Noah Lyles rein und da läuft übrigens das meiste über Twitter oder X. Das ist der viel stärkere Boden für die Sportler in den USA. Die sind weniger auf Insta, auch auf Insta, aber die Auseinandersetzung ist da sehr, sehr, sehr entertaining. Ja, und I love it, makes my days. Ja, außerdem absolut. Ist natürlich tatsächlich im Moment die Vuelta, ja, muss ich jetzt gleich wieder gucken gehen, ja. Aber gerade sind ja die Basketball-Weltmeisterschaften und die ganzen NBA-Leute, also die Fans da alle, die wissen es gar nicht. Die wissen gar nicht, dass gerade die Weltmeisterschaften, also die wirklichen World Championships im Basketball in Japan stattfinden, wo natürlich völlig überraschend auch eine US-Mannschaft spielt und den Titel gewinnen kann, ja. Aber zuletzt haben die Olympia nicht gewonnen. Olympiasieger war Argentinien, ja.
Also es ist richtig geil. Diese WM genießt irgendwie auch nicht den höchsten Stellenwert innerhalb der US-Basketball-Riga, habe
ich immer so einen Eindruck. Ich weiß gar nicht, ob es gezeigt wird.
Ja.
Außerdem ist es in Japan, das ist dann auch noch Zeitverschiebung und so weiter und so weiter. Ja, ja Leute, ja, der Philipp muss schon wieder los, weil weder laufen noch Terminstress, sondern Urlaubsstress ist der
packen
Stress.
Muss ich heute auch noch. Und dann geht heute Nacht um 3:30 klingelt der Wecker, damit wir da schon mal losstarten, um hoffentlich einen Großteil der Strecke schon mal zu schaffen, solange A, die kleine Maus im Auto noch schläft und B, ohne Stau hoffentlich, wir da schon mal ein bisschen was zurücklegen können. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, Leute, dann schaut gerne mal wieder bei uns vorbei bei Spotify oder Apple Podcast oder wo ihr uns auch sonst immer so hört und lasst mal eine Bewertung da. Wir würden uns über 5 Sterne freuen. Mehr kann man leider nicht geben, sonst würden wir uns auch über mehr freuen. Und ich glaube, auf Apple kann man auch einen Kommentar hinterlassen. Also wenn ihr uns da einen Kommentar hinterlassen möchtet, würden wir uns sehr freuen. Hilft uns ein bisschen, besser gefunden zu werden als der, ich nehme jetzt keinen, ich sag mal, als Einlauf-Podcast. Wir sagen nicht der beste Lauf-Podcast, das wäre sehr, sehr von sich selbst eingenommen, als Einlauf-Podcast, der aber durchaus ein paar Hörer hat. Und wir freuen uns über jeden von euch, der da jede Woche mit dabei ist. In diesem Sinne, habt ein tolles Wochenende, schaut Sport, geht raus, macht Sport und hoffentlich zeigt sich die Sonne mal wieder. Ich sende dann liebe Grüße auf jeden Fall vom Gardasee.
Donnerstagabend habt ihr schon verpasst, Zürich, ne? Aber Sonntag, die Kollegen vom ZDF übertragen, ISTAF aus Berlin, Sonntagnachmittag, ja. Da geht's weiter mit Leichtathletik und zahllosen Revanchen natürlich, ja. Und ich hoffe, dass Joscha Hartmann da auch zeigen kann, dass er 200 Meter laufen kann. Der hätte eine Chance gegen Noah Lyles, wenigstens die NBA-Leute nicht. In dem Sinne, viel Spaß.
Macht's gut, ciao, ciao.